Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Wie sehen die ersten Flugzeuge der Lufthansa aus?
Im europäischen Verkehr werden 4 Maschinen vom Musterkonvert 340 fliegen. Sie verfügen über 2 Motoren, befördern 44 bis höchstens 60 Passagiere und haben eine Reisegeschwindigkeit von 455 Stundenkilometern.
Für den Überseeverkehr, der 3 oder 5 Monate darauf, also frühestens im Sommer 1955 beginnen soll, gab die Lufthansa bei den Lockheed-Werken in Kalifornien 4 Maschinen vom Typ Super Constellation in Auftrag. Die 4-motorigen Maschinen fassen 99 Passagiere. Ihre Reisegeschwindigkeit liegt bei 530 Kilometern in der Stunde.
Werden die Flugzeuge, wenn die Lufthansa eines Tages fliegt, vielleicht schon veraltet sein?
Wird es bis dahin neue, schnellere, größere, wirtschaftlichere Flugzeugtypen geben?
Schließlich ist der technische Fortschritt auf keinem Gebiet so atemberaubend wie im Flugzeugbau.
Wird vielleicht das Düsenflugzeug für den zivilen Luftverkehr bis dahin so weit entwickelt sein, dass die größeren Luftlinien schon sehr bald auf Düsenbetrieb umschalten müssen?
Der technische Direktor Dr. Höltje ist der Meinung, dass die Lufthansa auch im Sommer 1954 keine bessere Wahl treffen könnte als im Juli 1953.
Bei Beginn der Planungen unserer Arbeiten, die, wie Sie eben recht sagten, bereits im Büro Bons und im Vorbereitungsausschuss Luftverkehr stattgefunden haben, haben wir die Grundsätze erarbeitet, die uns für die Auswahl des fliegenden Gerätes maßgeblich gewesen sind. Und ich kann heute feststellen, dass wir an diesen Grundsätzen bis heute und auch weiterhin festhalten werden können. Diese Grundsätze sind dadurch gekennzeichnet, dass wir auf dem Standpunkt stehen, unsere Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Aufbau aus dem Nichts braucht modernes Gerät, das im Einsatz bei Luftverkehrsgesellschaften voll erprobt ist. Wir haben aus diesem Grunde, wie ich Ihnen vorhin schon sagte, die Convair und die Super Constellation Flugzeuge gewählt.
Die Berichterstattung kommt ja häufig den Wünschen entgegen und diese Wünsche sehen so aus, man braucht nicht mehr herauszufahren nach Riem oder Fuhlsbüttel oder Wahn, sondern man startet vom Dach der Hochhäuser, vielleicht sogar von großen Plätzen in der Stadt, man startet mit Hubschraubern. Werden diese Hubschrauber in absehbarer Zeit eine Rolle in der Lufthansa spielen oder meinen Sie, dass die Einführung eines dichten Hubschraubernetzes doch noch eine Frage späterer Jahrzehnte ist?
Wir haben uns auch mit der Frage der Hubschrauber schon in der Zeit des Büro Bons beschäftigt. Und ich kann sagen, das war eigentlich eine meiner ersten Arbeiten, die ich in diesem Büro geleistet habe. Wir haben von Anfang an, und wir werden das auch weiterhin im verstärkten Maße tun, dieser neuen Flugmaschine sehr ernsthafte Aufmerksamkeit gewidmet. Und es ist so, dass mit weiterer technischer Vervollkommnung, mit der Lösung heute noch bestehender technischer Probleme an diesem Fluggerät eines Tages auch die Einsatzmöglichkeiten dieses Gerätes wirtschaftlich und verkehrsmäßig durchaus möglich sein werden.
Auf dem Schreibtisch von Direktor Höltje stapeln sich die Bewerbungen zu Papierbergen. Alte Lufthansa-Piloten, ehemalige Luftwaffenflieger, flugbegeisterte junge Männer bitten um Einstellung als Flugzeugführer.
In Heidelberg stand plötzlich ein Taxi verwaist. Der Chauffeur, ein alter Lufthansa-Hase mit über 1 Million Flugkilometern, der nolens volens auf einen erdgebundenen Mercedes umgeschaltet hatte, war über Nacht aufgebrochen nach Köln, zur alten Universität, zur neuen deutschen Lufthansa.
Und wer nicht schon seine Personalpapiere eingeschickt hat, der überlegt, soll ich oder soll ich nicht?
1917 hatten die AEG und die Deutsche Bank eine Studiengesellschaft gegründet. Am 5. Februar 1919 eröffnete die Deutsche Luftreederei die erste planmäßige Fluglinie Berlin-Weimar. Im Herbst beteiligte sie sich an der Linie Amsterdam-Hamburg-Kopenhagen. Vorerst hatte man den einmotorigen Viersitzer Junkers F-13. Später flog man mit der dreimotorigen Ju-52. 1926 entstand aus 4 Gesellschaften die Deutsche Lufthansa.
6 Millionen Flugkilometer war die Jahresleistung. Man flog nach Budapest, Zürich, London, Stockholm, Helsinki. Später auch nach Paris. Mit dem Flugboot Dornier Val richtete die Lufthansa einen Dienst zwischen Rio de Janeiro und Buenos Aires ein. Südatlantik, Nordatlantik, Berlin-Tokio, Berlin-Bangkok.
Aber wir wollen wieder zu den nüchternen Tatsachen der Gegenwart und der begründeten Zukunftshoffnungen zurückkehren.
Am Rande des Flugplatzes Hamburg-Fuhlsbüttel dröhnen Betonmischer und Niethämmer.
Hier am Luftkreuz des Nordens, im Heimathafen der neuen Lufthansa, entsteht die technische Basis mit ihren Anlagen für Überholung und Reparatur der Maschinen und ihres Zubehörs.
Es wäre ja untertrieben, wenn wir all das, was wir jetzt unter deutsche Lufthansa verstehen, nur als Papier, nur als Pläne, nur als Hoffnungen betrachten wollten. Aber es ist doch ganz angenehm, einmal etwas zu sehen, was schon wirklich existiert. Besonders wenn es so mächtig ist wie die riesige Halle am Rande des Flughafens Hamburg-Fuhlsbüttel.
Diese Halle ist wohl eine der größten in Europa. Die Tiefe 50 Meter, Länge 220 Meter und vor allen Dingen die große Höhe von 14,5 Metern. Die anderen Hallen in Europa haben eine höchste Höhe von ungefähr 12 Metern und wir sind noch hier, oder die Hamburger sind darüber hinausgegangen, weil sie sehr großzügig sind und für die Zukunft gebaut haben.
Die Halle ist schon überdacht und seitlich abgedeckt mit Glas und mit Beton und mit Stahl. Und die Arbeiter sind jetzt auf Riesengerüsten damit beschäftigt, Heizkörper an der Decke anzubringen, Infrarotheizkörper.
Ja, das ist also ein besonders schwieriges Problem, die Heizung solcher großen Flugzeughallen. Hier ist erstmalig ein kombiniertes System gewählt worden. Wir haben hier eine Fußbodenheizung im Beton und haben darüber hinaus an der Decke eine elektrische Strahlheizung. Beide wirken kombiniert und man kann sehr schön dort die Strahlheizung einschalten, wo gearbeitet wird.
Vor allem, Herr Flughafendirektor Wachtel, der Raum ist da nicht nur für diese Halle und nicht nur für einen Anbau, sondern der Raum ist da für eine stetige, schrittweise Erweiterung der ganzen Hallen.
Die Großplanung hier auf dem Hamburger Flughafen geht davon aus, dass wir zu jedem Zeitpunkt aus dieser Halle, die hier schon stehen, nach den Seiten hin sowohl werkstattmäßig als auch unterkunftsmäßig für die Flugzeuge erweitern können.
Hamburg ist ja gewählt worden aus der rein praktischen Erwägung heraus, dass Hamburg für viele Flughäfen eben der Endflughafen ist. Der Flughafen, an dem sie einmal für ein oder zwei Tage aus dem Betrieb gezogen werden. Und während dieser ein oder zwei Tage tritt dann die gründliche Untersuchung ein.
So ist es. Das ist auch die Ausgangsüberlegung der Lufthansa gewesen, weshalb die Lufthansa hier nach Fuhlsbüttel gekommen ist, weil hier der Ausgangs- und Endhafen der meisten Linien sein wird und weil die Lufthansa genaue Untersuchungen über die Streckenführung angestellt hat und schließlich dann doch auf Hamburg zurückgekommen ist.
Man wird keine Scherze machen können über das Verwaltungsgebäude, denn es ist wirklich sehr winzig im Vergleich zu dieser riesigen Halle, die schon existiert. An dieser Halle angeschlossen sind die Werkstätten, auch die verschiedenen feinmechanischen Werkstätten, denn mit der Motorenüberholung ist es ja nicht getan. So eine moderne zweimotorige oder viermotorige Maschine hat ja eine Unzahl von komplizierten und empfindlichen elektrischen Geräten.
Ja, gerade der Anteil, wie Sie sagen, der elektrischen Geräte ist sehr groß und je größer die Flugzeuge werden, umso mehr kommt Elektrizität in das Flugzeug hinein. Die Radioanlagen, die hochwertigen Instrumente, Kompass, alles was dazugehört, das erfordert schon einen sehr großen Aufwand und eine sehr gute Arbeit in der Überholung.
Wir haben hier einen kleinen Plan vor uns, in dem schon die Flugzeuge eingezeichnet sind. Diese riesige Halle wird von etwa 5 zweimotorigen und etwa 3 viermotorigen Maschinen ausgefüllt sein.
Ja, so ist es. Natürlich kann man noch eine größere Flotte hier unterbringen, denn nicht alle Flugzeuge stehen in der Halle. Ein Teil der Flugzeuge ist unterwegs, kommt teilweise erst nach 2-3 Tagen von Übersee zurück. Andere Flugzeuge stehen draußen auf der Plattform und werden dann in die Halle hereingeholt, wenn ein anderes Flugzeug, was in der Halle fertig gemacht ist, wieder herauskommt.
Es wird ja noch eine wesentliche Arbeit zu leisten sein, indem man Pläne aufstellt. Pläne sind ja notwendig. Es muss auf Minuten gearbeitet werden. Es ist ja dann nicht so möglich wie etwa eine Autoreparaturwerkstatt, dass der Werkmeister ankommt und sagt, ja, tut mir leid, wir sind noch nicht ganz fertig.
Im Gegenteil, gerade in der Luftfahrt ist die minutiöse Arbeit das Wichtigste, denn nur das Flugzeug, was sich in der Luft befindet, verdient Geld. Und alles Abstellen von Flugzeugen ist sehr kostspielig. Aber ich möchte noch mal Herrn Alfheis weiter folgen. Bezüglich der Unterbringung von Flugzeugen. Ich könnte mir vorstellen, dass nicht nur die Flugzeuge der Lufthansa hier untergebracht würden, sondern auch die der 22 anderen internationalen Gesellschaften, die Hamburg anfliegen. Es wird mit der Zeit ja auch noch mehr Gesellschaften sich überlegen, Hamburg anzufliegen, weil hier die Station der deutschen Lufthansa sein wird.
Ja, man rechnet mit der Minute, man rechnet mit der Sekunde. Das wird aber niemals bedeuten, dass eine notwendige Sekunde gespart wird, denn Sicherheit ist das Erste.
Selbstverständlich. Gerade die Sicherheit, das ist das, worauf wir hinarbeiten und nach wo wir auch ganz besonders bedacht sind, die Mitarbeiter auszusuchen. Wir brauchen hierfür Männer, die sehr, sehr gewissenhaft sind. Die, gerade die kleinsten Dinge sind oft entscheidend für das Wohl und Wehe eines Flugzeuges mit seinen vielen Insassen.
Die Hansestadt Hamburg finanziert den Bau der Werft am Rande des Rollfeldes von Fuhlsbüttel. Für die technische Ausstattung sorgt die Lufthansa, die dafür 4,6 Millionen D-Mark in ihrem Investitionsplan vorgesehen hat. Zusammen mit dem Anschaffungspreis für die ersten 8 Maschinen, den Einrichtungskosten für Stationen und Stadtbüros und den übrigen Aufwendungen beträgt der erste Kapitalbedarf 85 Millionen D-Mark.
Diese 85 Millionen wären bis 1960 aufzubringen.
Aber das ist nur der Anfang, ein sehr bescheidener Anfang mit 8 Flugzeugen und wenigen Strecken.
Erst mit einer Flotte von 20 bis 24 Flugzeugen könnte die Lufthansa ein Unternehmen werden, das ohne Verluste, das heißt ohne staatliche Zuschüsse arbeitet.
Das kostet mindestens weitere 100 Millionen.
Ist dieser Aufwand notwendig und berechtigt? So hat schon mancher gefragt. Es gibt viele Antworten darauf. Eine Antwort heißt, Deutschland muss doch dabei sein. Das ist nicht so gefühlsbetont und unrealistisch, wie es klingt. Genau wie Deutschland auf den internationalen Filmfestspielen vertreten ist, wie selbstverständlich auf den Sportfesten in aller Welt unsere Farben vertreten sind, genauso gehören die deutschen Flugzeuge auf den Flughäfen der Kontinente zu den notwendigen Botschaftern. Von den wirtschaftlichen Notwendigkeiten einmal abgesehen. 30 ausländische Gesellschaften nehmen zurzeit jährlich innerhalb Deutschlands und auf den in Deutschland startenden transkontinentalen Linien 225 Millionen Mark ein. Das bedeutet einen Devisenverlust von 160 Millionen D-Mark, den eine deutsche Fluglinie zum Teil ersparen und ausgleichen würde. Was das Verlustgeschäft Luftfahrt angeht, so ist es zwar eine Tatsache, dass fast alle Gesellschaften mit irgendeiner Unterstützung rechnen können. Die Lufthansa hatte 1938 37% ihres Etats aus Staatsmitteln bestritten. Aber die Beobachter der New Yorker Börse haben bei den Aktien von 9 der 11 vertretenen Gesellschaften Kurserhöhungen registriert. Jedenfalls wird der ausgeglichene Etat der Lufthansa erst in wesentlich späterer Zeit eine Rolle spielen. Vorerst fliegt man mit Verlust. Materiellem Verlust. Alle Beteiligten sind der Überzeugung, dass die Gewinne jenseits der Bilanzen diesen Einsatz mehr als aufwiegen. Und ob nun wirklich im Frühjahr 1955 oder im Herbst 1955 oder noch später begonnen wird, die deutsche Lufthansa wird wieder fliegen.
Die deutsche Lufthansa gibt den Start ihres Fluges DL-79 nach New York bekannt. Wir bitten die Reisenden, sich an den Abfertigungsschalter zu begeben. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Die deutsche Lufthansa gibt den Start ihres Fluges DL-79 nach New York bekannt. Wir bitten die Reisenden, sich an den Abfertigungsschalter zu begeben. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug.
Damit greifen wir den Dingen etwas vor. Aber 1955, dieses Datum nennen jetzt die Verantwortlichen, 1955 soll aus dem Wunschtraum eine Tatsache geworden sein. Was existiert bereits von der deutschen Lufthansa? Und was wird aus der deutschen Lufthansa? Man ist sich bereits darüber einig, dass die Stewardessen ein blaues Gabardinkostüm mit gelber Bluse tragen werden. Und Viktor Trojanski dreht einen Film mit dem Titel Morgengrauen, in dessen Mittelpunkt ein Lufthansa-Kapitän stehen wird. Nun, das ist nicht alles. Die Aktiengesellschaft Lufthansa hat ihre erste Hauptversammlung schon hinter sich. Ihre ersten 4 Flugzeuge werden im kommenden Frühjahr von Amerika geliefert werden. Oder sagen wir doch lieber sollen. 4 Kapitäne der alten Lufthansa haben ihre Ausbildung in der britischen Fliegerschule Hemble schon hinter sich. Zurzeit sind sie in Kalifornien, um sich in die Convair 340 einweisen zu lassen. Die technische Basis in Hamburg-Fuhlsbüttel steht kurz vor der Vollendung.
Bonn. Ein offizieller Sprecher der Hohen Kommission dementierte nachdrücklich eine Pressemeldung, nach der die drei westalliierten Regierungen bereits über den Flugbeginn der neuen deutschen Lufthansa entschieden haben sollen. Eine Entscheidung über den deutschen Antrag, der Lufthansa schon vor Wiederherstellung der Souveränität und damit der Lufthoheit eine begrenzte Flugerlaubnis zu geben, sei bisher noch nicht gefallen.
Mit anderen Worten, die neue deutsche Lufthansa wartet weiter.
Im Frühjahr 1951 begann ihr Dasein, damals noch unter anderem Namen.
In Köln konstituiert sich in aller Stille das Büro Bongas und beginnt mit den organisatorischen und technischen Vorarbeiten für eine neue deutsche Zivilluftfahrt.
Die Bundesrepublik verfügt noch nicht über die Lufthoheit. Der Besitz und der Betrieb von Flugzeugen ist Deutschen innerhalb Deutschlands verboten.
Aber auch die Alliierten sind der Meinung, dass ein ziviler deutscher Luftverkehr schon in naher Zukunft erlaubt werden sollte.
26. Mai 1952. In Bonn unterzeichnen die Vertreter der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Frankreichs und der Bundesrepublik den Deutschlandvertrag. In seinem Teil 12 sieht er die Rückgabe der Lufthoheit an die Bundesrepublik vor. Damit scheint der Wiederaufbau der deutschen Lufthansa staatsrechtlich gesichert.
6. Januar 1953. Mit dem Sitz in Köln gründen die Bundesregierung, die Bundesbahn und das Land Nordrhein-Westfalen die Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf, abgekürzt Lufttag. Das Gründungskapital der Lufttag beläuft sich auf 6 Millionen D-Mark.
Juli 1953. Als Erstausstattung gibt die AG für Luftverkehrsbedarf bei amerikanischen Flugzeugfirmen 4 zweimotorige und 4 viermotorige Maschinen in Auftrag. Der Wert dieser Flotte beträgt etwa 68 Millionen D-Mark.
16. November 1953. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschließt die Lufttag, ihr Kapital von 6 auf insgesamt 25 Millionen D-Mark zu erhöhen. An dieser Erhöhung beteiligen sich erstmals auch 125 Privataktionäre aus allen Kreisen der Wirtschaft.
22. Mai 1954. Die Bundesregierung stellt bei der Alliierten Hohen Kommission den Antrag, der Lufttag eine Sondergenehmigung für die sofortige Aufnahme des Flugverkehrs zu erteilen. Denn der Deutschlandvertrag ist noch nicht in Kraft.
6. August 1954. In der neuen Handelskammer zu Köln beschließt die Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf, künftig den traditionellen Namen der deutschen Zivilluftfahrt zu führen. Die deutsche Lufthansa ist wieder da.
Aber sie muss noch warten. Der Vorsitzende ihres Aufsichtsrates, Dr. Weigelt, und Direktor Bongas, einer der beiden Vorstandsmitglieder, sind allerdings optimistisch.
Wir hoffen und sind sogar mehr als nur hoffnungsfreudig, sondern wir sind davon überzeugt, dass es uns gelingen wird, am Anfang nächsten Jahres zunächst den europäischen Dienst aufzunehmen mit den 4 Convair-Flugzeugen und sehr bald danach schon, nämlich im Sommer nächsten Jahres, den Nordatlantikdienst. Sie können sich vorstellen, dass das eine recht kompakte Aufgabe für das nächste Jahr ist.
Bevor Deutschland, bevor die Bundesrepublik die volle Souveränität wieder erhält, gilt es ja auch, einige politische Voraussetzungen zu klären, bevor wieder deutsche Flugzeuge der deutschen Lufthansa fliegen können. In welchem Stadium befinden sich diese Bemühungen, Herr Weigelt?
Vorläufig befinden wir uns noch unter den Grundsätzen des Besatzungsrechts. Und davon ist auch bis zum heutigen Tag eine Ausnahme noch nicht gemacht worden. Wir haben jetzt den Antrag gestellt, in einer besonderen Erlaubnis zunächst mal die 4 Convair-Flugzeuge in Amerika zu übernehmen, nach Europa herüber zu fliegen und dann mit ihnen den Europaverkehr spätestens zum 1. April aufzunehmen. Wie weit diese Wünsche in Erfüllung gehen werden, kann ich Ihnen leider heute nicht sagen. Jedoch muss man bedenken, dass der Antrag, der Ende Mai gestellt worden ist, nach den üblichen Geflogenheiten und den Schwierigkeiten, die zwischen den einzelnen Dienststellen kaum früher beantwortet hätte werden können als in den nächsten Tagen etwa, sodass irgendein Grund zu einer Besorgnis nicht vorhanden ist. Wir im Gegenteil durchaus der Erwartung uns hingeben dürfen, dass diesmal die Angelegenheit in günstigem Sinne für uns entschieden wird.
Deutschland wird dann wieder in die Reihe der fliegenden Nationen eintreten. Es ist dann sozusagen das jüngste Kind in der Familie. Und wie werden sich die älteren Brüder und Schwestern dazu stellen, Herr Bongers?
Ja, ob wir das jüngste Kind in der Familie sind, wage ich zu bezweifeln. Wir sind ein Kind, was verschollen ist, was rückkehrt. Wir haben eines schon mal 1919 die JATA mitgegründet und wir glauben, dass wir in den Kreis dieser JATA-Luftverkehrsgesellschaften hereingehören. Die JATA übrigens ist der Verband der internationalen Linienunternehmen. Wir möchten mit diesen internationalen Gesellschaften zusammenarbeiten auf der Basis der Gegenseitigkeit und so, wie wir das von früher her gewohnt sind. Und wir zweifeln nicht daran, dass man uns ein freundliches Comeback auch von dieser Seite gewähren wird.
Das JATA-Abkommen sieht ja eine feste Preisbindung vor. Es ist heute so, ganz gleich mit welcher Maschine man fliegt. Wenn man eine bestimmte Route bucht, dann bezahlt man einen ganz bestimmten Preis. Auch die Lufthansa wird ja wohl an diese Absprachen gebunden sein. Aber sie möchte doch irgendwie im Wettbewerb beweisen, ich möchte irgendwie an die erste Stelle rücken, das ist natürlich ein Wunschtraum, aber doch eine Hoffnung. Und mit welchen Mitteln kann sie in den Vordergrund treten, mit friedlichen Mitteln sozusagen?
Die normalen Bedingungen des Wettbewerbs funktionieren im Augenblick im internationalen Linienluftverkehr nicht. Nämlich der Preis, der normalerweise als Mittel des Wettbewerbs seine Funktionen erfüllt, funktioniert hier nicht wegen der internationalen Preisabreden. Die Tarife sind international festgelegt und auch die Bedingungen, unter denen sie zur Anwendung kommen. Ein weiteres Element des Luftverkehrs scheidet aus, nämlich fast aus jedenfalls, die Geschwindigkeit. Die internationalen Erster-Klasse-Linien haben im Großen und Ganzen gleiches oder ähnliches Gerät und die Geschwindigkeit ist ungefähr gleich. Also auch dieses Element scheidet aus. Es bleibt nur eins übrig, das ist die Güte des Dienstes schlechthin. Das ist also die Geschmeidigkeit, mit der eine Organisation funktioniert, die Verlässlichkeit, die sie selbst sich im Laufe der Zeit erwirbt und permanent ausstrahlt. Und nach diesen Gesichtspunkten wählt praktisch ja der Reisende seine Gesellschaft.
Wenn die deutschen Flugzeuge, die Flugzeuge der Lufthansa, sich über fremdem Hoheitsgebiet befinden, dann müssen sie Rechte in Anspruch nehmen. Aber Deutschland hat ja eine zentrale Lage und da es selber wieder diese Rechte vergeben kann, ist das ja ein wechselseitiges Übereinkommen zwischen den einzelnen Ländern. Man nimmt und man gibt. Und es wird doch wohl ein ausgeglichenes Verhältnis bestehen in diesem Nehmen und Geben.
Sie haben recht, die Luft ist nicht frei. Die Luft ist das Hoheitsgebiet des Staates, über dem sich der Luftraum befindet und die Staaten wachen tatsächlich eifersüchtig über ihren Rechten. Es gibt internationale zweiseitige oder mehrseitige Abkommen, in denen die Überflüge, Durchflüge, Starts und Landungen, gegenseitige Transportrechte geregelt sind. Die Grundlage bildet im Allgemeinen das ICAO-Abkommen. Das ist das Abkommen, das die international am Luftverkehr beteiligten Staaten geschlossen haben. Die begehrte fünfte Freiheit, die wir natürlich im Ausland erwarten, wird für uns zu bekommen nicht allzu schwierig sein, weil, wie Sie schon erwähnen, aufgrund der zentralen Lage bei uns die Bundesrepublik in der Lage ist, fünfte Freiheiten an andere Gesellschaften ebenfalls zu vergeben. Wahrscheinlich wird es sogar so sein, dass wir eine sehr liberale und aufgeschlossene Politik gegenüber dritten Gesellschaften treiben können seitens der Bundesregierung, weil die Kapazität des deutschen Unternehmens viel geringer ist als das Verkehrsbedürfnis der Bundesrepublik.
Das Geld, Herr Bongers, kommt nun leider nicht aus der Luft. Die Rentabilität spielt ja eine gewisse Rolle bei einer Gesellschaft. Man hört nun bei der Bundesbahn, dass die Verluste des Personenverkehrs ausgeglichen werden müssen durch Gewinne aus dem Frachtverkehr. In welchem Verhältnis steht das etwa im Flugzeug, der Gewinn aus der Personenbeförderung und der aus der Frachtbeförderung?
Im Linienverkehr kann man wohl Folgendes sagen, dass der Linienverkehr heute in erster Linie Personenverkehr ist, nämlich die internationalen Gesellschaften ziehen etwa 80% ihrer Einnahmen aus der Personenbeförderung und etwa 20% aus der Beförderung von Fracht und Post. Da es aber relativ selten ist, dass ein Flugzeug völlig ausgebucht ist, lastenmäßig ausgebucht ist und voll ist, kann man sich das bildlich so klar machen, dass von null aus die Passagiere einsteigen und von 100% her die Fracht kommt und sie sich irgendwo manchmal treffen, nämlich dann, wenn das Flugzeug voll ist. Insofern besteht praktisch kein Wettbewerb. Die Fracht bringt pro Tonnenkilometer gesehen weniger als der Personenverkehr.
Die Rentabilität, Herr Weigelt, ist ein Fernziel, aber hoffentlich ein nicht allzu fernes Fernziel, denn Sie wollen ja einmal in nicht allzu ferner Zeit auf den Stand von 20 Maschinen kommen, die die Rentabilität etwa bringen würden.
Es ist so, dass die Luftfahrt heute in den großen Ländern jenseits des Ozeans zu einem durchaus rentablen Geschäft geworden ist. Die großen amerikanischen Gesellschaften zahlen fast durchweg gute Dividenden. Die Aktien steigen an den Börsen. Davon hat man in Deutschland meistens keine rechte Vorstellung und steht daher der Rentabilitätsfrage noch mit einer gewissen Skepsis gegenüber. Wir haben in den Vorbereitungsausschuss für den Luftverkehr einen gewissen Ausgleichszustand errechnet, bei dem man mit 20 Flugzeugen tatsächlich die Rentabilität in einigen Jahren muss erreichen können. Durch die vorhin dargelegten politischen Gründe musste eine gewisse Reduktion auf 8 Flugzeuge zunächst in Kauf genommen werden. Dies ist aber nur eine ganz vorübergehende Ausnahme und keineswegs etwa eine Verkrüppelung unseres Programms. Wir können nicht rentabel werden, wenn wir nicht einen vollkommen großen, ausgeglichenen Verkehr auf einem für die deutschen wirtschaftlichen Verhältnisse vorgedachten Netz durchführen können. Und daran zweifeln wir nicht, dass sobald überhaupt einmal das grüne Licht uns gegeben ist und dadurch auch eine psychologische Basis vorhanden ist, um nur an all den Stellen, die mit uns zusammenarbeiten, eine Aufgeschlossenheit für die Beschaffung der großen Maschinen zu erreichen, dass wir dann auch dazu kommen, mit diesem Verkehr in einigen Jahren die Rentabilität zu erreichen.
Dr. Weigelt gab dieses Interview in seinem Büro in der Alten Universität in Köln nicht weit vom Rhein. Wer durch das Portal tritt, sieht sich zwei stets blank geputzten Messingschildern gegenüber. Auf dem einen steht Deutsche Lufthansa und auf dem anderen Deutsche Lufthansa in Liquidation. Zwischen diesen beiden Schildern, zwischen der alten und der neuen Lufthansa, liegen viele Jahre, in denen anfangs nur unverbesserliche Optimisten an eine Wiederkehr der deutschen Luftfahrt glaubten, in denen zuletzt nüchterne Rechner die Chancen abwogen und sich zum Ja entschlossen.
Als aus der Lufttag die Lufthansa wurde, erhöhte die Gesellschaft nochmals ihr Kapital, diesmal von 25 auf 50 Millionen D-Mark. Der Hauptaktionär heißt wiederum Bundesministerium für Verkehr. Zugleich erging jedoch ein eindringlicher Ruf an die Privatwirtschaft, sich noch stärker als bisher an dem jungen Unternehmen zu beteiligen.
Auch äußerlich bekundete die Lufthansa ihr Interesse an privatem Kapital, indem sie einen Vertreter der freien Wirtschaft in den Aufsichtsrat wählte. Der neue Mann im Aufsichtsrat heißt Richard Bertram und ist der Generaldirektor des Norddeutschen Lloyd in Bremen, der Reederei also, die vor dem Kriege an der Spitze der deutschen Passagierschifffahrt stand. Zu den Privataktionären gehören aber auch weniger Prominente.
Zu 85% ist die Bundesregierung an der Aktiengesellschaft beteiligt, aber es gibt eine ganze Reihe von Aktionären, die aus der Privatwirtschaft kommen.
Diese alten Aktionäre sind meistenteils sogar aus den gleichen Branchen an uns herangetreten, die früher schon die Gründer des Deutschen Aeroloid bzw. der Junkers-Gesellschaft oder der Scudder in Südamerika gewesen sind. Es sind das Banken, Versicherungsgesellschaften, es sind ferner vor allen Dingen auch Mitglieder der Schifffahrtsgruppe. Und wir haben zwar, wie Sie eben sahen, bis jetzt nur einen kleinen Kreis heranziehen können, aber ich bin auch da überzeugt, dass wir sehr bald hier neue Aktionäre bei uns erscheinen sehen. Die große Anzahl von kleinen Aktionären, die in der Hauptversammlung anwesend war, ist ein Beweis dafür, dass das Interesse im Publikum für diese Sachen ein sehr lebhaftes ist. Und sobald wir nur einigermaßen zeigen können, dass wir unser Geschäft in der Weise entwickeln, wie es die großen amerikanischen Gesellschaften machen, dann glaube ich doch, werden wir sehr bald dahin kommen, dass die private Wirtschaft einen erheblich größeren Anteil am gesamten Aktienkapital haben wird als heute. In der alten Lufthansa hatte sie 26%.
Deutschlandradio Retro.